Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 100, Adiyat.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في قدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur an einigen Stellen mit einer kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Bei den eilends und keuchend dahingaloppierenden, funkenstiebenden, den in aller Frühe anstürmenden Staubwolken hochwirbelnden und in das feindliche Heer Eindringenden. Wie undankbar ist doch der Mensch Gott seinem Herrn gegenüber, was er selber sogar noch bezeugt. Er ist tatsächlich beherrscht von gieriger Liebe für Reichtum und Besitz. Weiß er denn nicht, was ihn letztlich erwartet, dass das, was in den Gräbern ist, hervorgebracht und auferstehen wird? Dass das, was in den Herzen ist, an geheimen Gedanken, an Glauben oder Unglauben, offenbar werden wird? Wahrlich, Ihr Herr ist natürlich auch an jenem Tag über Sie in jeder Hinsicht bestens im Bilde.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.er/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 8. Januar 2023, gleich dem 18. Day 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten, danach folgt unser Hörspiel Abraham. Anschließend folgt die Sendereihe Entwicklung iranischer Hyperschallraketen. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans General, Vertreibung von US-Terroristen aus der Region und die Rache an Märtyrern von General Soleimani stehen auf der Tagesordnung. General Ahmad Reza Radan zum neuen Polizeichef des Irans ernannt. Und Brigadegeneral Heydari, Drohnen der iranischen Armee sind in der Lage, jeder Bedrohung entgegenzuwirken. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans General, Vertreibung von US-Terroristen aus der Region und die Rache an Märtyrern von General Soleimani stehen auf der Tagesordnung. Laut dem Generalstabschef der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran behalten sich die Islamische Republik Iran und die Widerstandsfront weiterhin das Recht auf Rache an Drahtziehern und Ausführern des Terroranschlags auf General Soleimani, den ermordeten Kommandeur der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden der Islamischen Republik, vor. Generalmajor Mohammad Boreri, der Generalstabschef der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, sagte am Samstag in einer Botschaft anlässlich des Jahrestags des Martyriums von General Soleimani: Der Terrorakt der US-Regierung bei der Ermordung des Nationalhelden des Iran und der islamischen Welt, Generalleutnant Qasem Soleimani, und einer Gruppe seiner Kommandeure und Kameraden in der Widerstandsfront habe die iranische Nation, die islamischen Nationen und andere Nationen der Welt in ein seltsames Erstaunen gestürzt, dass wie eine Regierung dazu kam, entgegen allen gesetzlichen, politischen und internationalen Regeln, einen offiziellen Gast der irakischen Regierung mit Drohnen anzugreifen. Es sei offensichtlich, dass in einer solchen Situation die Konfrontation mit dem Terrorakt der Vereinigten Staaten die erste Forderung des iranischen Volkes und sogar der rechtssuchenden Nationen nach der Ermordung des Kommandeurs der Widerstandsachse werden würde, fügte Generalmajor Bargheri hinzu. Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran hätten diese berechtigte Forderung verstanden und sich darauf vorbereitet, den US-Stützpunkt Ain al-Assad im Irak zu bombardieren und zu zerstören, der als einer der Planungsstützpunkte für die Ermordung von General Soleimani bekannt gewesen sei. Der Angriff auf Ain al-Assad sei natürlich der Beginn der Arbeit gewesen, sagte der iranische General und fügte hinzu: Die Strategie der Islamischen Republik Iran und der Widerstandsachse, die auch General Soleimani zu erreichen versuchte, bestehe darin, die US-Terroristen aus der Region zu vertreiben, und dieses Ziel werde so lange verfolgt, bis das Ziel erreicht werde. Die USA ermordeten am 3. Januar 2020 bei einem Drohnenangriff in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad General Soleimani, den damaligen Kommandeur der Quds-Brigaden der Revolutionsgarden, sowie Abu Mahdi al-Muhandis, den stellvertretenden Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten. General Ahmad Reza Radan zum neuen Polizeichef des Irans ernannt. Der Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Khamenei, hat den General Ahmad Reza Radan zum neuen Polizeichef des Landes ernannt. Im Text des Dekrets von Ayatollah Khamenei, dem Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte, über die Ernennung von Brigadegeneral Ahmad Reza Radan zum Polizeichef der Islamischen Republik Iran heißt es: Mit dem Ende der Dienstzeit von Brigadegeneral Hossein Ashtari und mit dem Ausdruck meiner Dankbarkeit und Genugtuung für seine Dienste ernenne ich ihn zum Kommandeur der Polizei der Islamischen Republik Iran. Der Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte wünscht dem neuen Kommandeur der Polizei der Islamischen Republik die Zufriedenheit Gottes, des Allmächtigen und damit auch die Zufriedenheit der Menschen beim Schutz ihrer Sicherheit und der Öffentlichkeit. Brigadegeneral Heydari, Drohnen der iranischen Armee sind in der Lage, jeder Bedrohung entgegenzuwirken. Laut dem Kommandeur der Bodentruppen der iranischen Armee befinden sich die Militäreinheiten in der am besten geeigneten Situation, um Drohnenoperationen durchzuführen und seien in der Lage, jeder Bedrohung entgegenzuwirken. Brigadegeneral Qiomar Seydari sagte am Samstag, es sei der Bodentruppe der Armee gelungen, während der gemeinsamen Übungen Zulfagar 1401, die Anfang dieses Monats in einem Gebiet in südlichen Häfen und Gewässern bis zur Nordspitze des Indischen Ozeans abgehalten wurden, neue Taktiken und Techniken anzuwenden, insbesondere in den Bereichen Drohnen und Luftfahrt. Er fügte hinzu, die Militäreinheiten führen das ganze Jahr über Übungen durch, um ihre Bereitschaft gegenüber Bedrohungen zu verbessern und sich ihrer Schwächen und Stärken bewusst zu werden. Der hochrangige Kommandeur betonte, die Bodentruppe verfüge im Umgang mit modernen Bedrohungen über höchste Kampfbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit. Drohnen gehörten zu den wichtigen Komponenten der Verteidigungsmacht der iranischen Armee, sagte Brigadegeneral Heydari und stellte fest, es sei den Streitkräften gelungen, die vorgegebenen Ziele während der Zulfagar 1401-Übungen durch den Einsatz von im Inland hergestellten Ausrüstungen anzugreifen. Die Zulfagar 1401-Übungen umfassten Teile der Infanterie, gepanzerte und mechanisierte Einheiten, Oberflächen, Unterwasser- und Flugschiffe, Luftverteidigungssysteme, Mitglieder der Marine, Kommandotruppe und strategische Bomber. Iran hat immer deutlich gemacht, dass er nicht zögern wird, seine militärischen Fähigkeiten zu stärken, die der Verteidigung dienen, und dass seine Verteidigungsfähigkeiten niemals Gegenstand von Verhandlungen sein werden. Türkische Armee greift Norden von Aleppo an. Die Türkei hat am Samstag mit Artillerie das Gebiet um das Dorf Sugankata im Distrikt Shirava im Osten von Afrin nördlich von Aleppo angegriffen. Am Samstag haben auch die von der Türkei unterstützten Terrorgruppen mehrere Dörfer und Städte in den nördlichen Vororten von Raqqa unter schwerem Beschuss genommen. Die Angriffe der Türkei auf Nordsyrien gehen unter dem Vorwand des Kampfes gegen die PKK weiter, während Ankara Verhandlungen mit Damaskus aufgenommen hat, um die Beziehungen wieder aufzunehmen und seine Angriffe zu stoppen. Laut dem türkischen Verteidigungsminister Hulusi Akar unterstützt Ankara die territoriale Integrität und die nationale Souveränität Syriens, dennoch sind türkische Streitkräfte in Syrien präsent. Akar fügte hinzu, wir haben erklärt, dass die türkische Armee in Syrien präsent ist, um die PKK, kurdische Verteidigungseinheiten, IS und andere Terroristen zu bekämpfen, sowie Massenmigration zu verhindern. Damaskus bezeichnete die Präsenz türkischer Streitkräfte auf dem syrischen Territorium als Besatzung und rief wiederholt zu deren Ende auf. Die syrische Regierung erklärte auch wiederholt, dass die türkische Regierung bestimmte Terrorgruppen in Nordsyrien unterstützt und sie ausnutzt, um ihre Ziele in Syrien voranzutreiben. Netanyahu-Regierung plant Vertreibung von 2000 Palästinensern. Das neue israelische Kabinett plant die Vertreibung von rund 2000 Palästinensern aus 8 Dörfern in Al-Khalil, Hebron. Das Nationale Büro für Landverteidigung und Widerstand gegen Siedlungen, das der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO angegliedert ist, gab in einer am Samstag abgegebenen Erklärung bekannt, das neue israelische Kabinett hat spezielle Pläne, um so viele Palästinenser wie möglich zu vertreiben. Laut diesem Bericht plant das neue israelische Kabinett, die palästinensischen Bewohner von 8 Dörfern in Al-Khalil aus ihren Häusern zu vertreiben. Die Israelis behaupten, dass diese Dörfer in den Truppenübungsplätzen liegen und deshalb evakuiert werden sollten. Laut PLO wird im Programm des neuen israelischen Kabinetts behauptet, dass das jüdische Volk ein ausschließliches und unantastbares Recht auf das gesamte Territorium Israels hat. Eine Behauptung, die den Ausbau israelischer Siedlungen und die Vertreibung des palästinensischen Volkes bedeutet. Israelis haben zudem in verschiedenen Teilen der Westbank Stacheldraht gezogen, um das Land zu konfiszieren, das dem palästinensischen Volk gehört. In diesem Zusammenhang warnte die Organisation Peace Now, dass die Vereinbarung zwischen dem Lokid und religiösen zionistischen Parteien zur Bildung des Kabinetts zum Bau von Dutzenden illegalen Siedlungen in der Westbank führen wird. Taliban und China unterzeichnen Ulf-Vertrag. Laut afghanischen Medien hat die Taliban-Regierung mit einem chinesischen Unternehmen, das im Bereich der Ölexploration und Förderung in Afghanistan tätig ist, einen Vertrag über die Zusammenarbeit im Ölsektor unterzeichnet. Laut dem Bericht der Nachrichtenagentur Afghan Voice vom Samstag betonte Shahbuddin Delawar, amtierender Minister für Bergbau und Öl der Taliban-Regierung, bei der zeremoniellen Unterzeichnung des Amudaya-Ölförderungsvertrags mit dem chinesischen Unternehmen: Mit dem Beginn der Bohrungen werden in 3 Jahren Öl aus diesem Feld gefördert und Afghanistan werde dann Erdöl in andere Länder der Welt exportieren. $540 Millionen seien in dieses Projekt investiert worden, wodurch Beschäftigungsmöglichkeiten für mehr als 3000 Menschen geschaffen werden würden, sagte Delawar. Das Ölfeld Amudaya im Norden Afghanistans gehört zu den ölreichen Teilen des Landes, das in den Provinzen Sarpol und Faryab liegt. Laut Nachrichtenagentur AWA wurde am Donnerstag in Kabul der Ölförderungsvertrag zwischen dem Ministerium für Bergbau und Erdöl Afghanistans und dem chinesischen Unternehmen CPIAC unterzeichnet. Nach Angaben des amtierenden Ministers für Bergbau und Öl der Taliban-Regierung wird erwartet, dass täglich bis zu 200 Tonnen Öl aus der Gashgari-Ölmine in der Provinz Sarpol gewonnen werden. Er schätzte den Gesamtwert der Ölquellen im Amudaya-Becken auf rund $7 Milliarden, was 87 Millionen Barrel Öl entspricht. Shahbuddin Delawar behauptete, mit dem Beginn der Ölförderung aus diesem Gebiet werde innerhalb von 3 Jahren afghanisches Öl in andere Länder der Welt exportiert. Wang Yu, der in Kabul residierende chinesische Botschafter, der ebenfalls bei der Zeremonie anwesend war, äußerte sich zufrieden über die Vertragsunterzeichnung und sagte: Dieser Vertrag ist wichtig für das Wirtschaftswachstum und die Selbstversorgung Afghanistans und ein gutes Beispiel für Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. UN-Warnung vor Einstellung der internationalen Hilfe für Afghanistan. Der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten hat vor der Einstellung der internationalen Hilfe wegen des Verbots der Arbeit von Frauen in in- und ausländischen Organisationen in Afghanistan gewarnt. In einer Rede am Samstag bezeichnete Martin Griffiths, der Vizegeneralsekretär der UNO für humanitäre Angelegenheiten, das Verbot der Frauenarbeit in Afghanistan als Schlag gegen die Fähigkeit, rund 28 Millionen Menschen zu helfen. Die UN-Hilfe könne nicht fortgesetzt werden, wenn das Verbot der Frauenarbeit nicht von den Taliban aufgehoben werde, fügte er hinzu. Griffiths sagte, er plane, bald nach Kabul zu reisen, um die Sackgasse zu besprechen. Er fügte hinzu: Ohne Frauenarbeit können wir den Menschen nicht helfen, die eigentlich das primäre Ziel der humanitären Hilfe für die tätigen Frauen und Mädchen bei NGOs sind. In seiner Rede sagte er zudem, die Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft könnten sich nicht auf die Versprechungen der Taliban-Führung verlassen, weil sich die Taliban nach ihrer Rückkehr an die Macht in Afghanistan ihren Verpflichtungen zur Unterstützung der Frauenrechte nicht nachgekommen seien. Auf eine Frage hin schloss Griffiths die Möglichkeit aus, dass die Taliban die Bargeldhilfe der Vereinten Nationen missbrauchen könnten und sagte, dieses Geld stehe unter strenger Aufsicht und werde für vorgegebene Zwecke verwendet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0, Mashhad 3, Isfahan minus 1, Shiraz 3 und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Wir laden Sie nun ein zum 4. und letzten Teil unseres Hörspiels Abraham. Gute Unterhaltung.
Abraham.
Abraham hatte also gemäß göttlicher Weisung seine junge Frau Hajar und seinen kleinen Sohn Ismael an jenem Ort zurückgelassen, an dem einst Adam die älteste Stätte zur Anbetung Gottes errichtet hatte. Eine heilige Stätte, die jedoch im Laufe der vielen Jahrhunderte verfallen war. Und er hatte Gott angefleht:
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
Mein Herr, mach diesen Ort zu einem sicheren Ort und gib denen, die sich bei ihm niederlassen und an dich, den einen einzigen Gott und den Tag der Auferstehung und Rückkehr zu dir, Glauben, Früchte. Und so geschah es. Die Quelle Samsam hatte unter den Füßchen des kleinen, durstigen Ismael zu fließen begonnen. Leute siedelten sich bei ihr an, sodass Hajar und Ismael nicht mehr allein waren. Der Ort wurde bebaut und kultiviert und so nach und nach entstand aus ihm die blühende Stadt Mekka. Abraham, der zumeist auf Reisen war, besuchte Hajar und seinen kleinen Sohn Ismael so oft es ihm möglich war und freute sich, dass das Kind so prächtig gedieh und aus der einsamen Stätte in der weiten Wüste ein fruchtbarer Ort geworden war. Der kleine Ismael wuchs heran und bisweilen nahm sein Vater ihn auf seinen Reisen mit. Eines Tages träumte Abraham, dass er dabei war, Gott ein Opfer darzubringen. Und er hörte im Traum eine Stimme, die zu ihm sprach:
Abraham, dein Opfer ist angenommen. Doch die Kunst des Opferns ist, das auf dem Wege Gottes herzugeben, was einem am liebsten ist.
Ich habe vieles, was mir gegeben ist, gern. Doch, um ehrlich zu sein, am liebsten ist mir Ismael.
So opfere deinen Sohn Ismael auf dem Wege Gottes.
Abraham war erschrocken. Ismael, seinen Sohn, sollte er opfern? Das war arg schwer. Wie viele Jahre hatte er doch darauf gewartet, dass ihm endlich ein Kind geboren werde. Und nun sollte er ihn opfern, ihn Gott zum Opfer darbringen. Doch da ihm von allem, was es gab und er kannte, Gott am liebsten war, erklärte er sich dazu bereit. Vor allen Dingen auch deswegen, weil er wusste, dass die Träume der Propheten auf Wahrheit beruhen. Sie sind keine Eingebungen des Teufels. Und so rief er am folgenden Morgen Ismael zu sich und erzählte ihm von dem Traum und der Stimme, die zu ihm gesprochen hatte.
Vater, tu, was Gott dir befohlen hat. Er weiß, was gut für uns ist, und ich werde mich bemühen, standhaft zu sein.
Nun gut, mein Sohn, dann wollen wir uns nun von deiner Mutter verabschieden. Hajar, komm, Ismael und ich wollen einen lieben Freund besuchen. Bitte leg ihm sein schönstes Gewand heraus, damit er es anzieht.
Komm, Ismael, komm mit mir, damit ich dir dein gutes Gewand aus der Truhe hole und dir gebe. Komm, dein Vater hat es eilig.
Gott behüte dich. Hajar.
Auf Wiedersehen. Gott sei auch mit euch.
Ismael, wo geht ihr hin?
Zum Berg, da hinten, zum Opferberg.
Aber du bist doch noch viel zu jung zu sterben. Sag mal, Abraham, bist du denn noch ganz gescheit? Du willst deinen Sohn opfern, abschlachten? Das ist ja unfassbar. Was hat Gott dir denn da befohlen? Dabei bist du doch sein bester Freund. Das ist ja nicht zu glauben. Was ist das denn für ein Gott, zu dem du betest, der so etwas von dir will?
Hebe dich weg von uns, Satan! Hebe dich weg! Komm, Ismael, wir werden ihn mit Steinen vertreiben, diesen Verführer! Endlich haben wir den Opferplatz erreicht. Komm, mein Junge, lege deinen Kopf auf diesen Stein.
Ja, Vater. Ist es gut so? Liegt mein Kopf richtig?
Ja, mein Sohn. Und nun, o Gott, großer Gott, hier stehe ich, dein Geschöpf Abraham. Und dies ist dein Geschöpf Ismael, mein lieber Sohn. Und dein Befehl war, ihn dir zu opfern. So hilf mir denn, das tun, was du von mir verlangst. Was ist denn das? Das Messer will nicht schneiden. Komisch. So sehe ich mich auch bemühe, es schneidet nicht.
Abraham, es ist genug. Du hast die Prüfung bestanden. Du bist wirklich ein Freund Gottes, ein treuer Freund und bist bereit, so schwer es dir auch fällt, das zu tun, was er dir sagt. Das hast du nun bewiesen. Lass nun ab von Ismael und opfere an seiner Stelle ein Lamm.
Abraham war erleichtert und unendlich glücklich. Und als er sich umsah, sah er im Gebüsch ein Schaf. Er holte es hervor und brachte es Gott zum Opfer dar. In Erinnerung an diese Geschichte feiern die Muslime jedes Jahr das Opferfest. Und viele von ihnen schlachten ein Schaf und verteilen dessen Fleisch an bedürftige Nachbarn, Freunde und Verwandte. Auch die vielen Pilger, die sich genau in dieser Zeit, zur Zeit des Opferfestes, zur Hadsch-Pilgerung in Mekka bzw. Mina, dem Opferberg, befinden, sie alle schlachten ihr Opferschaf. Und das Fleisch der vielen geopferten Schafe wird unter den Mittellosen verteilt. Als Ismael etwa 13 Jahre alt war, brachte Sora, die nun ebenso wie Abraham schon alt geworden war, Isaak zur Welt. Ein Wunder. Und sie waren überglücklich und Gott unendlich dankbar. Und dann erging die göttliche Weisung an Abraham, die Kaaba, das einstige von Adam gebaute Gotteshaus, das im Laufe der Jahrhunderte verfallen war, wieder aufzubauen. Und Abraham machte sich mit den Seinen ans Werk.
Seht nur, wie hoch wir die Wände schon gezogen haben.
Ja, bald wird das Haus fertig sein.
Es ist ein Gotteshaus, das Abraham errichtet. Ein gesegnetes.
Wie gut, dass wir hier bei diesem Haus leben. Wir können immer zu ihm gehen.
Abraham sagt, dass es für alle, die an den einen einzigen Gott glauben, errichtet wird, damit sie, wo immer sie auch leben, zu ihm kommen und es umwandern. In Erinnerung daran, dass es keine Gottheit gibt als nur der eine einzige und allmächtige Gott.
Wie froh bin ich doch, dass wir uns damals hier bei der Quelle Samsam angesiedelt haben. Damals, weißt du noch, Haja, als Ismail noch sehr klein war und wir mit der Karawane hier vorbeikamen. Wie freuten wir uns doch über das frische Wasser, das unter den Füßen Ismails hervorgebrochen war.
Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Wenn das Haus, dieses Gotteshaus, fertig ist und von nah und fern ein Gottbekenner hierher kommen, können wir einander kennenlernen. Sie uns und wir sie. Wir erfahren voneinander und können einander beistehen.
Da hast du recht. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wirklich, dass wir hier bei diesem Gotteshaus leben, ist ein Segen für uns. Göttlicher Segen.
Seht, das Haus, unser Gotteshaus ist fertig. Und nun seht, was Abraham nun macht. Er kniet nieder. Und mit ihm Ismail. Sie beten. Sie sprechen mit Gott.
Ja, und es ist gut zu hören, was sie sagen und um was sie Gott bitten.
Unser Herr, lasst uns dir ergeben sein und aus unserer Nachkommenschaft ein Volk hervorgehen, das dir ergeben ist. Und zeige uns, wie wir dich am besten anbeten und dir dienen können. Und wende dich uns in deiner Huld zu, denn du bist der sich huldreich zuwendende, der Barmherzige. Und unser Herr, erwecke einen Gesandten aus ihrer Mitte, der ihnen deine Zeichen vorträgt und sie das Buch und die Weisheit lehrt und sie läutert. Denn wahrlich, du bist der allmächtige Weise.
Gott schloss mit Abraham nach vielen Prüfungen, die er ihm auferlegt und die Abraham alle bestanden hatte, einen Bund und sagte: Ich habe dir die Rechtleitung gegeben und bestimme dich zum Imam, das heißt zum Führer der Völker. Worauf Abraham fragte: Was geschieht mit meinen Nachkommen? Und Gott antwortete: Mein Bund umfasst nicht die Üblen unter ihnen. Anzufügen ist noch, dass Abraham Stammvater des arabischen Volkes, das aus Ismail hervorging, ist und aus dieser Linie nach vielen Jahrhunderten der letzte der göttlichen Propheten, Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hervorging. Und dass er zudem über seinen zweiten Sohn Isaak Stammvater der Bani Israel ist. Im Heiligen Koran wird oft auf Abraham a.s., salam, den großen Propheten und Gottesfreund, hingewiesen. Auf ihn und auch auf die anderen göttlichen Propheten, die alle zu ihm, zu Gott, aufriefen und sein Wort kundtaten. Gott wies uns an, zwischen den Propheten keinen Unterschied zu machen, beispielsweise nicht die einen anzuerkennen und die anderen abzulehnen.
Wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück Faryad, der Ruf, vorgetragen von Shahram Shukuhi.
عکست رو به رومه بغض تلخی تو گلومه گریه در حال هجومه چشم من غرق تماشا هنوزم خوبی تو اقصاد عشق من خدا به همراه ساکت فریاد کشیده و پوشون رفتن دنیا رو لرزون کاش میشد عکستو سوزوند قاب عکست توی دستان بیشتر از همیشه تنها آخ چقدر دستاتو میخوام ساکت فریاد کشیدم
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Entwicklung iranischer Hyperschallraketen. Der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran, IRGC, Brigadegeneral Amir Ali Hajizadeh, gab am Donnerstag, dem 10. November des laufenden Jahres, vor Reportern bekannt, Iran habe eine ballistische Hyperschallrakete entwickelt, die in der Lage sei, ausgeklügelte Luftverteidigungsschilde zu durchdringen und bestimmte Ziele zu treffen.
Die Rakete hat nach Angaben von General Hajizadeh eine hohe Geschwindigkeit und kann sowohl in als auch aus der Erdatmosphäre manövrieren. Die neue Rakete kann alle Raketenabwehrsysteme durchdringen, und ich glaube nicht, dass die Technologie, die ihr entgegenwirken kann, in den kommenden Jahrzehnten erreicht werden wird. Es kann auf die feindlichen Raketenabwehrsysteme zielen, und seine Produktion ist ein Meilenstein in der Entwicklung einer neuen Generation von Raketen, betonte Hajizadeh. Eine Hyperschall- oder Hyperschallwaffe ist eine Rakete oder ein Projektil, das sich mit einer 5- bis 25-fachen Schallgeschwindigkeit fortbewegt. Um die schreckliche Geschwindigkeit dieser Art von Rakete zu verstehen, reicht es aus zu wissen, dass sie bei diesen Geschwindigkeiten in einer Sekunde zwischen 2 und 8 Kilometer zurücklegt. Weniger als diese Geschwindigkeit ist Überschall- oder Unterschallgeschwindigkeit, die eine breite Palette von Raketen, Projektilen und Luftschiffen aufnimmt. Mit Überschallgeschwindigkeit verwandeln sich atmosphärische Moleküle in einen Materiezustand namens Plasma. Raketenkontrolle und elektronische Kommunikation im Plasma-Modus sind eine der technischen Herausforderungen bei der Herstellung von Hyperschallwaffen. Die einzigen Waffen, die Geschwindigkeiten jenseits von Hyperschall erreichen, sind gelenkte Energiewaffen wie Laserwaffen. Derzeit verfügen nur Russland, China und die Vereinigten Staaten über Technologie zur Herstellung von Hyperschallwaffen in der Klasse der ballistischen Raketen, Marschflugkörper und Railguns. Nun, da der Kommandeur der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC die Entwicklung einer fortschrittlichen ballistischen Hyperschallrakete bekannt gegeben hat, hat sich auch Iran in die Reihen der oben genannten Länder eingeordnet. Die Entwicklung und die Operationalisierung der ballistischen Hyperschallrakete, die eine Geschwindigkeit von mehr als Mach 5 hat, gilt als große Errungenschaft für die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran und als wichtiger Faktor für die Steigerung der effektiven Abschreckungskraft des Iran. Es soll darauf hingewiesen werden, dass es den großen Militärmächten der Welt, wie Russland und China derzeit, gelungen ist, diese Art von Raketen einzusetzen und sich die USA noch in der Testphase dieser Waffen befinden und die Europäer auf diesem Gebiet immer noch am Anfang dieses Weges sind. Auf diese Weise ist der Erwerb der Technologie zum Bau und Betrieb ballistischer Hyperschallraketen durch den Iran nicht nur ein großer Schock für die Feinde des Iran, sondern veranlasst sie auch, diesen neuen Faktor in ihren Kalkulationen bei jedem Vorgehen gegen den Iran zu berücksichtigen. Insbesondere ist derzeit kein Raketenabwehrsystem in der Lage, ballistische Hyperschallraketen abzufangen. Und aus diesem Grund müssen die USA und Israel, die von Zeit zu Zeit darauf hinweisen, dass alle Operationen gegen den Iran auf dem Tisch liegen, jetzt akzeptieren, dass sie gegen die Angriffswelle der iranischen ballistischen Hyperschallraketen keine Chance haben. Die Entwicklung der ballistischen Hyperschallrakete durch die Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC führt dazu, dass all jene umfangreichen Projekte, die seit Jahren mit der sogenannten Vereinigung der Verteidigungssysteme der Vereinigten Staaten, Araber und Israels in der Region gestartet wurden, nun einmal bedeutungslos werden. Mohammad Baqir Ghalibaf, Präsident des Parlaments der Islamischen Republik Iran, schrieb auf seinem Twitter-Account: Der Bau der ballistischen Hyperschallrakete mit beispielloser Manövrierfähigkeit, die den Geschwindigkeitsrekord bricht, die Fähigkeit, alle Raketenabwehrsysteme der Welt zu durchdringen und die Fähigkeit, sie anzuvisieren, ist ein klares Zeichen für die Kombination aus Wissenschaft und Glaube an die Verteidigungsindustrie des Landes. Gott segne meinen Bruder, General Hajizadeh, und alle tapferen Spezialisten der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte der IRGC. Wie erwartet, stößt die neue militärische Errungenschaft des Iran auf eine negative Reaktion des Westens. Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pentagon, versuchte, den Raketenerfolg des Iran im Bereich des Baus ballistischer Hyperschallraketen in Frage zu stellen und behauptete: Diesbezüglich bestehen Zweifel. Wir verzichten auf die Offenlegung von Berichten und Auswertungen von Informationen über solche sensiblen Angelegenheiten. Wir beobachten die Entwicklung und Verbreitung moderner Raketen und verwandter Technologien im Iran weiterhin genau. Der interessante und bedeutsame Punkt ist die Position der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA auf diesem Gebiet. Rafael Grossi, der IAEA-Generaldirektor, behauptete als Antwort auf die Mitteilung des Iran, den Bau und die Produktion von ballistischen Hyperschallraketen erreicht zu haben. Der Bau ballistischer Hyperschallraketen durch den Iran verstärkt die Besorgnis über das Atomprogramm des Landes. Er sagte in einem Interview mit AFP am Rande des Klimacup-Treffens 27 im ägyptischen Sharm el-Sheikh: Wir sehen, dass all diese Mitteilungen die Aufmerksamkeit erhöhen, die Besorgnis erhöhen, die Aufmerksamkeit für das iranische Nuklearprogramm erhöhen. Es ist nicht klar, auf welcher Grundlage Grossi diese Behauptung aufstellte. Iran hat wiederholt erklärt, dass er ein friedliches Nuklearprogramm verfolgt und nicht beabsichtigt, Atombombe zu entwickeln. Und dies wurde auch in zahlreichen Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde betont. Gleichzeitig hat Teheran, um seine Abschreckungskraft gegen Feinde wie die USA und Israel zu erhöhen, verschiedene Typen ballistischer Raketen mit unterschiedlichen Reichweiten entworfen, gebaut und getestet. Raketen, deren Genauigkeit der Leitsysteme von Tag zu Tag zugenommen hat und die Washington und Tel Aviv in Angst und Schrecken versetzt haben. Jetzt, mit dem Bau der ballistischen Hyperschallrakete, hat sich die Raketenmacht des Iran in der FND-Dimension erheblich und beispiellos erhöht. Auch internationale Medien berichteten über diese wichtige militärische Entwicklung. Unter anderem schrieb die Nachrichtenagentur France 24: General Amir Ali Hajizadeh, der Kommandant der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des IRGC, sagt, dass der Iran fortschrittliche ballistische Hyperschallraketen erhalten hat, die Macht haben, alle Verteidigungssysteme zu durchdringen. Hyperschallraketen können mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Im Gegensatz zu ballistischen Raketen fliegen Hyperschallraketen tiefer in der Atmosphäre und erreichen Ziele potenziell schneller. Russland führt derzeit das Rennen um die Entwicklung dieser Raketen an, gefolgt von China und den USA. Die Hyperschallrakete ist manövrierfähig, was es schwieriger macht, sie zu verfolgen und sich gegen sie zu verteidigen. Die Webseite der Defense Force wiederholte auch die Aussage von General Hajizadeh und verwendete die Überschrift: Iran sagt, er habe eine Hyperschallrakete entwickelt. Auch die Webseite SwissInfo war eines der weiteren Medien, die über die Produktion von Hyperschallraketen im Iran berichtete. Einige Medien, wie die Hindustan Times, verwendeten den Titel Great Generational Leap für ihre Überschrift und schrieben, dass die hypersonische ballistische Rakete des Iran Raketenabwehrsysteme anvisieren könne und einen Great Generational Leap, großer Generationssprung, darstelle. Der Iran gilt derzeit als die größte Raketenmacht in Westasien und ist aufgrund seines riesigen Raketenarsenals in der Lage, auf regionale Bedrohungen zu reagieren. Dieses Thema hat in Washington immer extreme Sensibilität hervorgerufen und sowohl die Trump-Regierung als auch jetzt die Biden-Regierung wollten immer, dass die Raketenfähigkeit des Iran in alle Verhandlungen mit Teheran über das Atomabkommen einbezogen wird. In Bezug auf die Raketenmacht des Iran sagt der amerikanische Analyst Robin Wright, Iran hat ein Stadium erreicht, in dem es praktisch unmöglich ist, ihn aufzuhalten. Es scheint, dass das Ziel der USA darin besteht, Iran die Fähigkeit zu entziehen, eine Rakete zu entwerfen, zu bauen und einzusetzen, die eines der Hauptinstrumente der regionalen Abschreckung des Iran ist und die das zionistische Regime und andere regionale Verbündete Washingtons in Angst versetzt hat. Darüber hinaus hat der Schritt des Iran, einen Satellitenträger zu starten und sein Eintritt in den Weltraumclub die Besorgnis Washingtons verdoppelt. Teheran konnte in den letzten Jahren auch erstaunliche Fortschritte auf dem Gebiet der Erhöhung der Genauigkeit seiner ballistischen Raketen machen und durch den Bau einer ballistischen Hyperschallrakete in den Club der Länder mit solchen Waffen eintreten. Die Sensibilität des israelischen Regimes und des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten, in Bezug auf die Stärke des iranischen Militärs, insbesondere in der Raketendimension, zeigt die Bedeutung und Wirksamkeit des iranischen Raketenarsenals im Rahmen der Abschreckungsstrategie. Mit Blick darauf, dass Iran über unterirdische Raketenstandorte verfügt und darüber hinaus über eine breite Palette ballistischer Raketen verfügt, wird diese Frage sicherlich als entscheidender Faktor in den Berechnungen Israels und der Vereinigten Staaten bei einem möglichen Vorgehen gegen den Iran angesehen. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.